Hallo, mein Name ist Jens Hellmich und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur 10. Folge meines Podcastes Prüfungsdoping für angehende Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. In der heutigen Folge geht es um die sogenannten Abstinenzregeln und ihre Bedeutung für die Beratung und die Therapie. Um sich diesem Thema einmal nicht zu theoretisch zu nähern, möchte ich heute mit einer persönlichen Erfahrung beginnen. Im Rahmen meines Studiums zum Mediator mussten wir immer wieder Fälle vorstellen, in denen wir bereits selbstständig Konflikte geschlichtet hatten. Als es an mir war, einen Fall vorzustellen, berichtete ich von einem Konflikt in der Kita meiner Tochter. Die Einzelheiten der Angelegenheiten sind natürlich vertraulich, aber ich kann so viel sagen, dass es sich dabei um eine Mediation im Arbeitsrecht handelte. Ein Mitarbeiter hatte mit Kündigung gedroht, durch die Mediation gelang es, die Sache ins Reine zu bringen und er blieb der Kita erhalten. Alle Beteiligten inklusive mir waren mit dem Ergebnis zufrieden, doch während der Supervisionsrunde warf man mir vor, dass ich nicht selbstlos und unbeteiligt an den Konflikt herangegangen wäre. Ganz im Gegenteil, der Vorwurf lautete, dass ich zielgerichtet vorgegangen wäre, da ich ja selbst von der erarbeiteten Konfliktlösung profitiert hätte. Ich war erstaunt und mir keiner Schuld bewusst, doch die Argumentation war nicht ganz unbegründet. Wenn der Mitarbeiter gegangen wäre, wäre in der Kita ein personeller Engpass entstanden. Darunter hätte möglicherweise meine Tochter und damit ich selbst auch gelitten. Indem ich also die vorliegende Lösung erarbeitet habe, habe ich nicht nur die Interessen der Konfliktparteien im Auge gehabt, sondern auch meine eigenen Interessen vertreten. Diese Argumentation brachte mich ins Grübeln. Wo beginnt Eigeninteresse und wo hört es auf? Und steckt in jeder Handlung nicht immer auch ein Fünkchen Eigeninteresse? Und wo beginnt oder endet das Eigeninteresse in meiner Tätigkeit als Gesprächstherapeut? Genau diese Fragen wollen wir in der heutigen Folge beantworten oder es zumindest versuchen. Denn auch bei der sogenannten Abstinenzregel geht es um das Abwägen von eigenen und fremden Interessen. Aber klären wir erstmal, was Abstinenz eigentlich bedeutet. Bevor ich es vergesse, für alle die an der Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie interessiert sind, könnte mein Video interessant sein. Darin gebe ich ein paar grundsätzliche Tipps zum Bestehen der Prüfung und bespreche dann 8 oder 9 Fragen der aktuellen schriftlichen Prüfung ganz ausführlich. Geht auf meine Website www.prüfungsdoping.de. Ganz oben rechts findet ihr einen türkisen Button, der euch zum Video führt. Prüfungsdoping natürlich mit UE. Und nun zurück zum Thema. Der Begriff Abstinenz bedeutet eigentlich Enthaltung oder Verzicht. Den Begriff kennt wohl jeder im Zusammenhang mit der katholischen Kirche. Man spricht dort von sexueller Abstinenz, also dem bewussten Verzicht auf sexuelle Betätigung. Jemand, der auf den Konsum von Alkohol verzichtet, wird ebenfalls häufig als Abstinenzler bezeichnet oder zumindest hat man das früher so genannt. Im Rahmen der Psychotherapie wird der Begriff der Abstinenz sowohl auf den Patienten als auch auf den Therapeuten angewendet. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Auf den Patienten bezogen bedeutet Abstinenz, dass der Therapeut dem Klienten bestimmte Handlungen verbieten muss, die den therapeutischen Erfolg gefährden könnten. Was bedeutet das konkret? Der Therapeut darf beispielsweise nicht auf Forderungen des Patienten eingehen, die die unmittelbare therapeutische Beziehung übersteigen. Er darf zum Beispiel keine Auskünfte über die eigene Person geben, weil der Therapeut dadurch seinen neutralen Status verlieren könnte. Ein Therapeut ist kein anteilnehmender Freund, er oder sie ist vielmehr eine neutrale Fachfrau, die sich dem Patienten ohne Vorbehalte und ohne eigenen Interessen widmet. Der Patient darf auch nicht in die Versuchung kommen, sich über die therapeutische Situation zu erheben. Er darf zum Beispiel nicht anfangen, die Therapie von außen zu betrachten. Denn das ist der erste Schritt dazu, sich selbst therapieren zu wollen. Und eine Selbsttherapie funktioniert leider nicht. Narzisstische Bedürfnisse des Patienten können sich auch in Form von erotischem Interesse an dem Therapeuten oder der Therapeutin äußern. Diese erotischen Interessen in aller Deutlichkeit zu verweigern, gehört ebenfalls zu den Abstinenzregeln. Erotische Beziehungen zwischen Patient und Therapeut sind absolut tabu. Hin und wieder kann es auch vorkommen, dass der Patient anbietet, das vereinbarte Honorar zu erhöhen. Auch hier greift die Abstinenzregel. Einerseits würde die therapeutische Neutralität verletzt, andererseits könnte der Patient hierdurch glauben, dass ihm von nun an ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit zustünde. Schauen wir uns nun als nächstes die Abstinenzregel aus der Sicht des Therapeuten an. Im Hinblick auf den Therapeuten wiederum gelten natürlich ebenfalls Einschränkungen. Auch der oder die Therapeutin sind bestimmte Abstinenzen verordnet, die bei Nichteinhaltung dem Patienten schaden und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können. Grundsätzlich ist dem Therapeuten die Befriedigung aller persönlichen Bedürfnisse verboten. An erster Stelle steht hier die Befriedigung sexueller oder sinnlicher Bedürfnisse. Tatsächlich ist eine Therapie zumindest phasenweise ein ungeheuer intimer Vorgang. In den meisten Fällen sind Therapeut und Patienten hierbei allein. Die Intimität der Situation kann dann schnell mit einer erotischen Situation verwechselt werden, und zwar auf beiden Seiten. In Deutschland kann ein Psychotherapeut, der sich darüber hinwegsetzt, nach § 174 c Absatz 2 Strafgesetzbuch bestraft werden. Ich möchte den Paragraphen an dieser Stelle wörtlich zitieren, da er nicht nur für psychologische Psychotherapeuten, sondern auch für Heilpraktiker Psychotherapie sehr relevant ist. § 174 c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses. Abschnitt 1. Wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm wegen einer geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung einschließlich einer Suchtkrankheit oder wegen einer körperlichen Krankheit oder Behinderung zur Beratung, Behandlung oder Betreuung anvertraut ist, unter Missbrauch des Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Absatz 2. Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm zur psychotherapeutischen Behandlung anvertraut ist, unter Missbrauch des Behandlungsverhältnisses vornimmt oder sich von ihr vornehmen lässt. Und der dritte Absatz, auch der Versuch ist strafbar. Was heißt das in normales, nicht juristisches Deutsch übersetzt? Ganz konkret, sexuelle Handlungen sind zwischen Therapeut und Patient verboten. Auch einvernehmliche sexuelle Handlungen sind verboten. Es spielt also keine Rolle, ob der Patient an einem sexuellen Kontakt mit dem Therapeuten interessiert ist oder nicht. Der Kontakt ist in jedem Fall verboten. Auch der Versuch ist verboten und strafbar. Nehmen wir nun einmal an, dass sich Therapeut und Klient trotz aller therapeutisch notwendigen Distanz und rechtlicher Bedenken ineinander verlieben und privaten Kontakt aufnehmen wollen. In einem solchen Fall muss die Therapie sofort abgebrochen werden. Zusätzlich sollte noch mindestens 1 Jahr vergehen, bis eine solche Beziehung ethisch zu rechtfertigen wäre. Das sagt zumindest die Pschrembel-Psychiatrie, das Standardwerk der therapeutischen Praxis. Diese Jahresfrist gilt übrigens auch für rein freundschaftliche Kontakte ohne sexuelle Interessen. Neben der sexuellen und freundschaftlichen Abstinenz während der Therapie sollten auch sämtliche anderen familiären oder geschäftlichen Kontakte zwischen Therapeut und Patient vermieden werden. Aus meiner eigenen Praxis kann ich auch hierfür ein Beispiel geben. Als ich neben meiner Praxis noch als Lehrer gearbeitet habe, hatte ich einmal eine Kollegin als Patientin angenommen. Wir hatten beruflich kaum Kontakt und sind uns im Alltag beinahe nie begegnet. Daher waren wir beide davon ausgegangen, dass diese Therapie kein Problem darstellen würde. Tatsächlich stellte sich jedoch ziemlich schnell heraus, dass uns beiden der erforderliche Wechsel zwischen der kollegialen und der therapeutischen Rolle nicht gelang, sodass wir die Therapie nach, ich glaube, 2 Sitzungen wieder abbrechen mussten. Aus ähnlichen Gründen verbietet sich auch ein therapeutisches Verhältnis innerhalb der Familie oder des Freundeskreises. Wenn ihr eurer Familie oder euren Freunden etwas Gutes tun wollt, so empfehlt ihnen einen fähigen Kollegen, aber macht es nicht selber. Ein solches therapeutisches Verhältnis ist immer zum Scheitern verurteilt und schafft mehr Probleme, als es lösen könnte. Zu der Abstinenzregel gehört auch jedes weitere Interesse des Therapeuten an seinem Patienten, denn die Beziehung zum Patienten muss von einer größtmöglichen Professionalität geprägt sein. Hierzu gehört selbstverständlich der verantwortungsvolle Umgang mit den Daten des Patienten und natürlich die Einhaltung der Schweigepflicht. Beides sollte dem Patienten im Rahmen eines Behandlungsvertrages und einer Datenschutzerklärung zugesichert werden. Zu einem solchen professionellen Umgang gehört auch, dass der Therapeut die Informationen, die er von seinen Patienten erhält, absolut vertraulich behandelt und auch nicht anonymisiert weitergibt. Übrigens habe ich gerade gegen diese Regel verstoßen, fällt mir auf. Entschuldigt, aber es dient einem höheren Zweck. Zum Beispiel, oder das Beispiel, bei dem man es nicht machen sollte, sind beispielsweise launige Partygespräche. Denn selbst wenn diese anonymisiert geschieht, schadet der Therapeut damit gleich mehreren. Erstmal sich selber, dann unserem gesamten Berufsstand und Menschen, die eine Therapie erwägen, sich aber dagegen entscheiden, weil sie nicht als die nächste Partyanekdote enden wollen. Hier nun kommen wir zum schwierigsten Bereich der Abstinenzregel, nämlich die Motivation des Therapeuten oder der Therapeutin selbst. Tatsächlich gibt es die unterschiedlichsten Gründe, sich für die therapeutische Arbeit zu entscheiden. Sicherlich liegt in einer solchen Berufswahl in den meisten Fällen Altruismus und ehrliche Menschenliebe zugrunde. Man möchte helfen. Manche angehende Therapeuten sind von den Abgründen des Menschen fasziniert. Man darf jedoch nicht übersehen, dass ein Therapeut über eine gewisse Macht verfügt, die er zum Wohl des Patienten oder zu eigenen Interessen einsetzen kann. Hierzu gehören sicherlich die oben erwähnten sexuellen Übergriffe, doch auch das bloße Bewusstsein, gebraucht zu werden und eine wichtige Rolle im Leben eines anderen Menschen zu spielen, kann das Ego gewaltig streicheln. Daher sollte jeder, tatsächlich jeder, der therapeutisch arbeiten möchte oder es bereits tut, die Supervision nutzen, um sich der eigenen verborgenen Motive bewusst zu werden und diese zu bearbeiten. Schließlich gehört zur Abstinenz auch der Umgang mit dem Honorar. Grundsätzlich wird dieses im Behandlungsvertrag festgesetzt. Dort sollte man auch Regelungen zu Ausfallhonoraren und Zahlungsweisen nachlesen können. Eine willkürliche Erhöhung oder Minderung des Honorars sollte vermieden werden, denn es kann bei den Patienten zu Überinterpretationen führen. Kurz gesagt, ein guter Zaun macht einen guten Nachbarn und ein guter Behandlungsvertrag macht ein gutes Therapeut-Patienten-Verhältnis. Kommen wir am Schluss noch einmal auf die eingangs beschriebene Situation in der Kita meiner Tochter zurück. Zwar bin ich dort nicht als Therapeut tätig gewesen, aber trotzdem hatte ich eine beratende Funktion erfüllt. Habe ich nun gegen eine der hier beschriebenen Abstinenzregeln verstoßen? Genau genommen hätte ich als Vater eines Kita-Kindes dort nicht als Berater arbeiten dürfen. Denn gegen das Verbot des Rollenwechsels habe ich bestimmt verstoßen. Also wäre es besser gewesen, ich hätte einen Kollegen empfohlen, als die Beratung selbst durchzuführen. Ich habe dieses Beispiel bewusst gewählt, weil ich euch zeigen wollte, wie schwierig es sein kann, die Abstinenzregeln in jeder Situation zu bedenken und danach zu handeln. Im Zweifelsfall lieber noch einmal darüber nachdenken und gegebenenfalls einen Kollegen oder eine Kollegin empfehlen, denn die Abstinenzregel ist ein ethisches Gebot zu eurem Schutz und zum Wohl eurer Patienten. Und das sollte man nicht vergessen. Ich hoffe, ich konnte euch einige neue Informationen zum Thema vermitteln. Tut ihr mir einen Gefallen? Abonniert doch bitte meinen Podcast. Vielen Dank. Und wenn ihr jemanden kennt, den dieser Podcast interessieren könnte, beispielsweise weil er sich gerade auf die Prüfung zum Heilpraktiker vorbereitet, empfehlt mich gerne weiter. Ich würde mich freuen. Bevor ich endgültig zum Ende komme, gewissermaßen als PS, möchte ich nochmal an mein Video erinnern. Ihr findet es auf meiner Website prüfungsdoping.de, oben rechts der türkise Button. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Habt noch eine besinnliche und fröhliche Adventszeit. Falls wir uns nicht mehr wieder hören, euch und euren Familien fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich werde wie immer nächsten Donnerstag wieder für euch hier sein. Bis dahin, tschüss.